Dieser Podcast wird unterstützt von der Bank Austria und der ERGO Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Ten wonderful films were nominated, but only one will take the award for Best Picture. And Maria is C. Oppenheimer. Yes.
Gerade, dass er es noch rausbringt. Am vergangenen Sonntag hat die Filmlegende Al Pacino den Oscar für den besten Film verkündet. An Oppenheimer, mit gleich 7 Preisen der erfolgreichste Film dieser Oscars. Das Biopic über den sogenannten Vater der Atombombe hat das vergangene Filmjahr tatsächlich ziemlich geprägt.
Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero.
What do you want from theory alone?
Zero would be nice.
Aber dann war da noch etwas.
Hi Barbie!
Hi Ken!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Ugh. Hi Ken!
Hi Ken!
So richtig durch die Decke ging Oppenheimer ja erst durch den viralen Hype um Barbenheimer, den gleichzeitigen Release mit dem feministischen Barbie-Film. Und der hat ja eigentlich noch mehr Leute in die Kinos gelockt als Oppenheimer selbst. In jedem Fall haben wir ein starkes Hollywood-Jahr hinter uns. Und da drängt sich nach Jahren von Pandemie und Streaming-Dominanz eine Frage auf. Ist das Kino doch noch nicht tot? Darüber sprechen wir heute ausführlich. Und wir schauen uns an, ob Oppenheimer bei den Kritikern zu Recht gegen Barbie triumphiert hat. Valerie Dierk, ich weiß, du hast für den Standard vor kurzem die Nacht durchgemacht, weil du die Oscars für uns gecovert hast und auch live getickert hast durch die Nacht, glaube ich. Wir haben jetzt so quasi ein paar Tage und wohl auch ein paar mehr Stunden Schlafabstand zur Verleihung. Was war denn für dich jetzt so das Einprägsamste? Was bleibt für dich von den diesjährigen Oscars am meisten hängen?
Also hallo erstmal. Ich möchte noch sagen, ich habe mit meinem Kollegen Jakob Thaler zusammen getickert. Ich war nicht ganz allein in der Redaktion. Und was mir besonders hängen geblieben jetzt ist von der Nacht, ist eigentlich Jonathan Glazers politische Rede. Dann der Tweet von Donald Trump, den ich, als ich ihn in der Nacht, als ich davon gehört habe, als Fake wahrgenommen habe, aber er war anscheinend doch echt. Und vor allem die Auftritte der Barbie-Stars, also Ryan Gosling und sein Ken-Song und Billie Eilish, das war einfach wirklich das Highlight, fand ich, der Preisverleihung.
Mhm. Du hast angesprochen, diese paar wenigen politischen Wortmeldungen, die man gehört hat dieses Jahr zu der Situation in Israel und Gaza, auch zum Präsidentschaftswahlkampf, der gerade anläuft, aber generell eher eine ruhige Oscar-Nacht ohne Ohrfeigen oder ähnliches wie vor wenigen Jahren. Was ist für dich von den Filmen her am meisten hängen geblieben? Ich nehme an, der Star des Abends, Oppenheimer.
Genau, ich war ja nicht der größte Oppenheimer-Fan und deswegen war es meine Freude auch nicht so riesig, dass der so abgestaubt hat, überhaupt bei allen Awardshows dieses Jahr. Ich habe mich besonders gefreut für Justine Triet und für ihren Drehbuchpreis für Anatomie eines Falls. Und ich habe mich auch für die Ausstattungs-Oscars für Poor Things sehr gefreut. Also Kostüm, Maske, Setdesign hat der Film absolut verdient gehabt. Und ich finde, Poor Things hätte auch noch den Oscar für die beste Filmmusik gewinnen müssen.
Aber den hat dann am Ende Barbie gewonnen, oder?
Nein, Barbie hat ja leider nur den Original Song gewonnen für Billie Eilish. What Was I Made For? Leider hat Oppenheimer beste Filmmusik gewonnen für seinen Geigenscore, den ich ganz furchtbar fand.
Ich sehe schon, wir haben viel zu diskutieren heute. Wir müssen noch mal festhalten, Oppenheimer hat 7 Oscars bekommen, also er hat tatsächlich abgeräumt. Aber man sieht schon, auch wenn du so über die anderen Filme redest, die da auch noch prämiert worden sind, ich glaube, man kann schon sagen, dass 2023 ein ganz gutes Filmjahr war, oder?
War ein grandioses Filmjahr, würde ich fast sagen. Also wir hatten ganz tolle Blockbuster. Und wir hatten aber auch kleine Arthouse-Filme, die dann auch wirklich erfolgreich wurden Und ja, im Großen und Ganzen wirklich ein tolles Kinojahr.
Das hat mich jetzt schon das ganze letzte Jahr über, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, auch weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, fast in den letzten Jahren, dass Kinos jetzt durch die Pandemiezeit, aber auch durch diese Streaming-Dominanz, durch diesen Wildwuchs an Streaming-Diensten, von denen es immer mehr gibt, fast an Relevanz verliert. Dass einzelne Kinos, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, sogar zusperren müssen. Habe ich mir das also eingebildet, dass die Kinos so langsam im Sterben gelegen sind?
Ich muss sagen, ich war immer eher in Arthouse-Kinos unterwegs und die waren nie besonders voll. Und die gibt es alle noch, in denen ich auf jeden Fall war, früher auch in meiner Jugend. Und ich beobachte jetzt auch nicht wirklich das Programmkinosterben. Ich finde eigentlich, die haben sich erholt, unter anderem auch durch die Förderungen, die sie bekommen haben über die Corona-Jahre hinweg, haben sie viel Infrastrukturarbeit gemacht, haben renoviert, haben ihre Soundsysteme auch auf den neuesten Stand gebracht und haben eigentlich auch an ihrem Programm gearbeitet, indem sie zum Beispiel kleinere Festivals veranstalten oder Filmreihen, Manga-Filmreihen, Gäste einladen und das zieht auch die Besucher und Besucherinnen.
Und so auf kommerzieller Ebene, jetzt auch bei größeren Kinos, gibt es da Zahlen, was eben die Besuchermengen angeht?
Ja, letztes Jahr die Zahlen, da war natürlich Barbie der Superhit mit fast 800.000 Besucher und Besucherinnen in Österreich. Avatar 2 hat 700.000, Super Mario Bros. War ja auch super erfolgreich und auf dem vierten Platz ist da schon Oppenheimer mit fast 500.000 Besucher und Besucherinnen in Österreich. Die Kinobesuchszahlen, die WKO eigentlich Jahr für Jahr aufzeichnet, zeigen auch, dass der Trend wieder nach oben geht nach den Corona-Jahren. Wir sind jetzt schon fast auf dem Stand von 2018 mit 12.500.000 ungefähr im Jahr 2023. Und ich denke, mit so tollen Kinostarts wie Dune Teil 2 und Andrea lässt sich scheiden, der auch sehr gut gestartet ist dieses Jahr, wird 2024 auf jeden Fall auch ein sehr gut besuchtes Kinojahr werden.
Aber glaubst du, dass diese große Verbreitung mittlerweile von Streamingdiensten unser so ein bisschen Nutzungsverhalten quasi verändert hat, also auch verändert hat, wie wir normale Filme anschauen, wie wir ins Kino gehen, dass man vielleicht nicht mehr so geduldig ist, lange auf einen Film zu warten, dass man sich sehr an Serien gewöhnt hat? Glaubst du, macht das was mit uns, auch wenn es jetzt ins Kino geht?
Sicher ist was anders. Streaming hat schon unser Sehverhalten revolutioniert. On-Demand-Streaming vor allem. Ich finde aber dann doch, dass das Kinoerlebnis sich immer noch abhebt vom Streaming-Abend. Ich beobachte das auf jeden Fall bei mir selber. Ich schaue mir ganz andere Sachen an, wenn ich zu Hause streame. Ich schaue auch nicht nur Netflix. Ich finde, Netflix hat auch ziemlich abgebaut in seiner Qualität. Und ich freue mich auf das Kinoereignis, wenn ein wirklich toller, interessanter Film spielt und ich mich wirklich auch darauf einlassen kann und den Film in guter Qualität mit gutem Sound sehen kann.
Gibt ja auch schon aufwendige Möglichkeiten für Heimkinos, für Dolby Atmos daheim, aber das hat eben doch nicht jeder und jede im Wohnzimmer stehen. An der Stelle will ich auch ganz kurz verweisen an unseren Schwester-Podcast an Serienreif, wo man vor allem auch was Netflix und andere Streamingdienste angeht, immer wieder Hot Takes hören kann. Aber Valerie, ein anderer Punkt, der vielleicht viele Menschen beschäftigt, wenn es ums Thema Kino geht, ist Kino nicht extrem teuer geworden mittlerweile? Ich habe teilweise das Gefühl, wenn man ins Kino geht, sich Popcorn holt, was zum Trinken, dann zahlt man eh schon so viel wie für ein ganzes Monat Streaming, oder?
Ich muss dazu sagen, die Streaming-Abos sind ja auch gestiegen und die Streamer bieten ja auch mittlerweile Abos an mit Werbung und das nähert sich immer mehr im Pay-TV an. Aber dennoch, natürlich, ein Monatsabo Netflix ist genauso teuer oder sogar billiger als ein Kinobesuch in einem Blockbuster-Kino, sage ich mal. Programmkinos sind ja günstiger, da gibt es auch günstigere Angebote. Zum Beispiel das Non-Stop-Kino-Abo, was jetzt ein Jahr alt wird und dem Programm Kinos wirklich viele Besucher und Besucherinnen beschert hat und ein toller Erfolg ist. Und die Kinos agieren ja auch nicht irgendwie in einem luftleeren Raum. Sie sind auch betroffen von Inflation, sie sind auch betroffen von Energiepreisen. Das hat die Kinos auch sehr getroffen. Insofern kann ich verstehen, wenn man die Preise auch erhöht, aber es sollte natürlich im Rahmen sein.
So, wenn ich jetzt schon mal eine Filmexpertin im Studio habe, um das mal festzuhalten, Streaming ist für dich kein Ersatz fürs Kino und du bist da sehr überzeugt, dass du dich eben weiter regelmäßig in den Kinosaal setzt?
Auf jeden Fall, aber es muss auch das entsprechende Angebot sein. ich schaue mir jetzt nicht jeden Film im Kino an. Manche Filme eignen sich auch sehr gut für zu Hause. Und deswegen muss einfach die Filmbranche darauf achten, dass sie Erlebnisse schafft, für die sich der Kinobesuch auch lohnt.
Gerade über so ein Erlebnis werden wir gleich noch sprechen, vor allem, weil du auch schon Oppenheimer ein bisschen gedisst hast. Wir werden dann noch ein bisschen tiefer tauchen müssen nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine Ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig, haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber.
Und gemeinsam sind wir Serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien.
Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.
Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul.
Und zerlegen die neueste Marvel-Serie.
Wenn nötig.
Serienreif, euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
Valerie, du hast gerade gesagt, zu Kino gehört für dich auch Erlebnis. Und wenn ich jetzt im Kontext des vergangenen Jahres an Kino und Erlebnis denke, dann muss ich nochmal konkret auf Barbenheimer zu sprechen kommen, auf dieses Double Feature, dieses gleichzeitige Erscheinen von Oppenheimer und Barbie im vergangenen Sommer. Da hat es extrem viele Memes gegeben im Voraus. Viele Menschen haben sich dann auch wirklich beide Filme direkt nacheinander angeschaut. Die Kinos waren voll mit vor allem pink angezogenen Menschen, aber manchmal auch eben mit diesem ganz starken Kontrast, diesem schwarzen, düsteren, dieser Stimmung von Oppenheimer. Ist das das, was du meinst, wenn du sagst, du willst ein Erlebnis im Kino?
Ich meine jetzt nicht unbedingt das große Spektakel mit Erlebnis. Ja. Es können auch wirklich fokussierte Kammerspiele sein, wie Anatomie eines Falls, der für mich den Kinobesuch absolut rechtfertigt, weil man auch dort richtig eintauchen kann in die Geschichte und in diese tollen Darstellungen. Was besonders war bei Barbenheimer, war im Endeffekt, dass sich dahinter ja auch eine kleine Konzerngeschichte verbirgt. Eigentlich hat ja Christopher Nolan mit Warner Brothers zusammengearbeitet lange, hat aber dann zu Universal Pictures gewechselt, weil Warner Brothers durch verschiedene Bewegungen und den neuen Chef keinen Kinostart garantiert hat. Und Christopher Nolan ist ja auch so ein Technikfreak, er filmt nur analog und sein Film konnte ja eigentlich im Originalformat nur in ganz, ganz wenigen Kinos gesehen werden, also 70 mm IMAX. Und Warner Brothers hat ihm das nicht garantieren können. Deswegen ist er gewechselt, aber Barbie hat eben als Studio Warner Brothers und irgendwie war das dann programmtechnisch so eine kleine Retourkutsche von Warner Brothers, dass sie Barbie am selben Tag programmiert haben für den Kinostart wie Oppenheimer. Und Oppenheimer hat sich dann ganz klug, oder das Studio von Oppenheimer hat sich dann ganz klug auf diesen Barbie-Hype aufgesetzt. Und das ist dann einfach zum Selbstläufer geworden, dass es ein riesen Meme-Hype war und auch so ein ganz tolles Double-Feature-Kinoerlebnis für viele.
Ich habe heute zum ersten Mal die wahre Geschichte, die Entstehungsgeschichte von Barbenheimer gehört. Faszinierend. Aber auch wenn der ein Studio sich so ein bisschen an dem anderen rächen wollte, am Endeffekt haben sicher beide profitiert, oder? Also es haben sich beide Filme gegenseitig stark befeuert durch diesen Hype.
Sicher hat es beiden genutzt, vor allem Oppenheimer hat es genutzt an der Kinokasse. Ich glaube, Barbie wäre auch von selbst so gut gegangen. Ich habe noch nie einen Film erlebt, der wirklich so gut Werbung platziert hat. Schon ein Jahr davor wurden ja Fotos gezeigt von Ryan Gosling und Margot Robbie in ihren Kostümen. Zum Jahreswechsel gab es den ersten Trailer, der einfach grandios war, fand ich. Also meine Vorfreude war auch groß.
Spannend daran ja auch, ein Film, der von einer Firma lanciert wird, die eigentlich Puppen herstellt und verkauft. Und mittlerweile stellt sich fast schon so ein bisschen die Frage, was ist das größere Produkt von Mattel, eben dieses potenzielle Filmuniversum oder die Puppe. Aber da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe. Wir haben unseren früheren Barbie-Podcast, den wir schon mal gemacht haben. Ich werde auch unsere Oppenheimer und Barbie-Podcast heute nochmal verlinken, weil wir glaube ich, jetzt echt langsam zu der großen und wichtigen Frage kommen müssen. Jetzt hatten wir das Ergebnis bei den Oscars: 7 Preise für Oppenheimer und einen Preis für Barbie und der für Billie Eilish für den Original Song. Also für die Cinematografie von Barbie hat es quasi keinen gegeben. Es hat, glaube ich, auch schon wenig Nominierungen gegeben. Was sagst du zu diesem Outcome?
Ich muss sagen, ich glaube eben auch, dass die Oscars auch ein bisschen den Frust widerspiegeln, den die Academy, und das sind ja alles Filmbranchenangehörige, auch mit Warner Brothers hat. Weil nämlich der andere Warner Brothers Film, der im Rennen war, Die Farbe Lila, das Musical, hat auch nur eine Nominierung bekommen, was ich total erstaunlich fand, weil ich fand den wirklich ein tolles Kinoereignis. Und der Originalfilm Die Farbe Lila hat auf jeden Fall ziemlich abgeräumt damals, von Steven Spielberg war der. Insofern muss man das auch im Hinterkopf halten, dass die Branche vielleicht auch gegen ein Studio gestimmt hat. Ja? Ein Studio, was gesagt hat, nein, wir setzen nicht mehr auf den Kinobetrieb, sondern irgendwie wollen uns vor allem auf Streaming fokussieren. Mhm. Da haben die jetzt aber auch einen ziemlichen Rückzieher gemacht. Und im Großen und Ganzen kam natürlich auch den Erfolg von Oppenheimer als Konkurrenz zu Barbie, als antifeministisch lesen. Andererseits muss man auch dran denken, und da habe ich auch einen Text drüber geschrieben, Barbie ist eine Komödie, wird selten ausgezeichnet. Der Barbie-Hype war ziemlich groß, die Leute sind vielleicht müde. Ich hätte auf jeden Fall gern Greta Gerwig in ihrer Rolle als Regisseurin nominiert gesehen, zumindest, weil ich finde, sie hat das wirklich grandios gemacht, diese eigenartige Geschichte total fantasievoll auf die Leinwand gebracht. Und das ist für mich eine Enttäuschung, aber im Großen und Ganzen bestätigt das eigentlich schon einen eher konservativen Trend in der Oscar-Akademie, der einfach nach wie vor noch vorherrscht, trotz einiger Ausreißer in den letzten Jahren.
Aber hat das auch was zu tun mit diesem Gegensatz von Kommerz und Kunst? Weil Barbie war ja kommerziell sehr erfolgreich. Das heißt, es hat auch sehr viele Menschen einfach in die Kinos wieder gelockt. Und auf der anderen Seite, bei Oppenheimer hast du schon angesprochen, dieser künstlerische Anspruch, diese technischen Feinheiten analog aufgezeichnet. Erkennt man da einfach eine gewisse Präferenz der Academy?
Na sicher, also Nolans Film Oppenheimer ist auf jeden Fall ein spannendes künstlerisches Experiment. Andererseits finde ich, ist es dann doch einer der konventionellsten Filme, den er gedreht hat, ein konventionelles Biopic. Biopics werden auch sehr gerne ausgezeichnet. Es ist gleichzeitig auch eigentlich ein Film, eine Hommage ans Kino in der Art und Weise, wie er gedreht ist im Analogfilmmaterial. Und ich denke, das wurde auf jeden Fall gewürdigt und eben, dass Nolan eigentlich einer der wichtigsten Regisseure in den letzten 20 Jahren in Hollywood war und bisher noch nie einen Preis gewonnen hat. Insofern wurde das auch geschätzt von der Akademie, denke ich.
Insofern haben ja auch beide Filme dann sehr viel fürs Kino geleistet. So, Valerie, du hast gesagt, du magst Oppenheimer nicht, den Film, der gerade 7 Oscars gewonnen hat. Das heißt, du musst uns jetzt Rede und Antwort stehen. Warum magst du Oppenheimer nicht?
Ich muss sagen, ich habe Oppenheimer nur einmal gesehen. Vielleicht muss ich ihn ein zweites Mal anschauen. Ich habe mich auf jeden Fall die ersten 1,5 Stunden sehr gelangweilt und geärgert, weil ich es sehr konventionell fand, dieses Physiker-Drama. Es hat mich irgendwie an A Beautiful Mind oder so erinnert. Also es ist ein ganz konventionelles, langweiliges Physiker-Drama. Und die Frauenfiguren fand ich total schlecht geschrieben. Die Sexszene fand ich total albern. Und dann im Endeffekt fand ich, dass die Schuldfrage Oppenheimers auch unterspielt war. Aber vielleicht war das auch der Sinn des Films, dass er sagt, okay, die USA haben sich selbst damit nicht auseinandergesetzt. Sie haben stattdessen sich in irgendwelche komischen kommunistischen Prozesse verfangen, um sich eben nicht mit der eigenen Schuld in Bezug auf die Atombombenabwürfe auseinanderzusetzen.
Ist deine Meinung zu Barbie?
Barbie hat mir, als ich ihn im Sommer gesehen habe, hat mich erstmal ein bisschen enttäuscht, weil mir die feministische Botschaft einfach zu marketingmäßig war, zu kommerziell. Aber ich finde, der Film hat gewonnen in der Hinsicht, dass ich wirklich finde, dass Greta Gerwig tolle Arbeit geleistet hat, ein total fantasievolles Drehbuch hingelegt hat, wunderbar inszeniert hat mit Bezügen auf die Filmgeschichte, Musical. Nummern sind großartig. Insofern bin ich doch sehr zufrieden mit Barbie.
kann mich auch noch kurz outen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich von den beiden Filmen bei Barbie mit dem positiveren Gefühl rausgegangen bin, obwohl der Film ja auch irgendwie eine tiefe Message hatte, aber eben nicht ganz so deprimierend wie die Atombombe. Aber wie Oppenheimer gemacht war, war natürlich auch sehr cool. Also beides gute Filme. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber was mich auf jeden Fall noch interessiert, glaubst du, dass solche Social-Media-Hypes über Barbenheimer, dass das jetzt immer öfter kommen wird, dass das zur Normalität wird und dass genau das eben vielleicht auch die Kinos so ein bisschen noch weiter wiederbeleben könnte in Zukunft?
Wir sehen ja diese Hypes nicht nur im Kino, sondern auch in der Literatur, zum Beispiel mit BookTok. Bestimmt kulturelle Produkte werden einfach über TikTok vor allem total präsent und gehypt. Und das wird im Kino sicher so weitergehen. Es gab sogar mal einen Text letztes Jahr darüber, dass die Filmkritik ausstirbt, weil alles nur noch über Social Media Hypes irgendwie das Interesse generiert wird und die Filmstudios überhaupt nicht mehr interessiert daran sind, dass ihre Filme kritisch betrachtet werden. Sie sollen einfach nur viral gehen. Das wird so weitergehen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich hoffe doch, dass es koexistieren kann, eine kritische Auseinandersetzung mit Dingen und lustige Hypes auf den sozialen Medien.
Ist ja auch irgendwie wichtig, gerade wenn wir jetzt irgendwie über die verschiedenen Seiten von dieser Barbie- und Oppenheimer-Diskussion reden, dann geht es ja nicht darum, den einen Film schlecht zu reden und den anderen gut, sondern eben zu kritisieren, was da eben dahinter steckt, auch hinter diesen Diskussionen. Und deswegen will ich auf jeden Fall von dir als erfahrener Filmkritikerin jetzt auch noch wissen, was sind denn für das restliche Jahr jetzt noch deine Film-Highlights? Auf was kann man sich am meisten freuen?
Ja, lustigerweise ein Netflix-Film, der aber im Kino kommt. May December von Todd Haynes war auch Oscar-nominiert in einer Nebenkategorie. Der kommt bei uns jetzt im April, glaube ich, ins Kino. Und es ist eine total schräge Soap-Opera mit Thriller-Elementen, in der Natalie Portman eine Schauspielerin spielt, die ein Paar beobachtet, weil sie eben sozusagen eine Rolle einstudiert. Und dieses Paar hat die Besonderheit, dass es einen extrem großen Altersunterschied zwischen der Frau, die von Julianne Moore gespielt wird, und ihrem Ehemann gibt. Und der Film ist total spannend. Der lief letztes Jahr auch in Cannes und ich fand den einfach grandios. Ein weiterer Tipp, den habe ich jetzt erst gesehen, ist Dream Szenario mit Nicolas Cage, wo Nicolas Cage zum ersten Mal sein Haartoupee abnimmt und mit Halbglatze spielt.
Okay.
Und zwar ein Professor, der in den Träumen von seinen Studierenden erscheint und dann irgendwie total beliebt wird, aber dann werden die Träume gruseliger und dann wird er sehr unbeliebt. Das ist eine total abgefahrene Satire auf Social Media und Hype-Kultur. Der kommt nächste Woche schon ins Kino. Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen Fortsetzungen, also Joker, Mad Max, Gladiator 2 und so weiter, die sicher auch spannend und toll sind und das Kino beleben.
Dein klares Fazit also, das Kino ist noch nicht tot. Und ich bin jetzt vor allem sehr gespannt, was uns als nächster Barbenheimer-Hype ins Haus stehen wird und wie das dann aussehen wird. Valerie, vielen Dank, dass du so umfassend von den Oscars berichtet hast, gemeinsam mit deinen KollegInnen. Und danke, dass du heute auch hier im Podcast warst. Valerie Dirk.
Ja, sehr gerne. Danke.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Unter anderem sprechen wir darüber, warum Haiti gerade auf dem Kopf steht. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Alle Infos auf abo.derstandard.at. Vielen Dank und es geht gleich weiter.
Und? Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Und hier ist, was wir heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Karibikstaat Haiti hat die eskalierende Bandengewalt den Premierminister nun zum Rücktritt gezwungen. Ariel Henry war schon Ende Februar nicht von einer Auslandsreise zurückgekehrt, weil die Lage damals schon so kritisch war. Die Gangs haben Polizeistationen attackiert, tausende Häftlinge aus Gefängnissen befreit und eben den Rücktritt des Premiers gefordert. Der Grund? Henri hätte eigentlich sein Amt für Neuwahlen räumen sollen und wollte das nicht. Weil vor einigen Jahren auch der Präsident von Haiti ermordet wurde, war eine friedliche Machtübergabe nicht möglich. Jetzt will ein karibisches Staatenbündnis mit Hilfe der USA die Gewalt in Haiti in den Griff bekommen und freie Wahlen für die Bevölkerung von Haiti ermöglichen. Zweitens, Josef Fritzl wird vorerst doch nicht aus dem Maßnahmenvollzug entlassen. Fritzl wurde für den größten Inzestskandal der österreichischen Geschichte 2009 zu lebenslanger Haft verurteilt. Im vergangenen März hat aber ein Gericht entschieden, dass er wegen einer Demenzerkrankung keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellen würde und unter weniger strengen Umständen untergebracht werden soll. Dem hat nun wiederum ein anderes Gericht widersprochen. Fritzl muss fürs Erste doch im strengen Maßnahmenvollzug bleiben. Sein gesundheitlicher Zustand wird im April nochmal geprüft. Falls Sie sich wundern, Fritzl hat mittlerweile seinen Namen geändert, ist in den Medien aber weiterhin unter seinem alten Namen bekannt. Und drittens, im Formel-1-Team von Red Bull eskaliert der Machtkampf. Helmut Marko, das ist der Motorsportberater und ein Red Bull-Urgestein, hat vor kurzem seine Suspendierung angedeutet. Weil sein Kollege und Red Bull Racing Teamchef Christian Horner mit Vorwürfen einer ehemaligen Mitarbeiterin konfrontiert ist. Horner will daraus keine Konsequenzen ziehen und Marco ist damit nicht einverstanden. Im Hintergrund tobt aber ein größerer Konflikt zwischen dem österreichischen Teil von Red Bull, zu dem Marco schon seit Jahrzehnten gehört, inklusive Freundschaft zum verstorbenen Didi Mateschitz, und auf der anderen Seite dem thailändischen Mehrheitseigentümer von Red Bull, zu dem der umstrittene Teamchef beste Kontakte hat. Den Ausschlag dürfte jetzt eine Aussage des momentan besten Rennfahrers der Welt machen. Red Bull-Fahrer Max Verstappen hat sich auf die Seite von Helmut Marko gestellt. Für den umstrittenen Teamchef Horner könnte das bald Konsequenzen haben. Wie der Krimi weitergeht und möglicherweise ausgeht, können Sie auf derstandard.at mithilfe unserer wunderbaren Sportredaktion weiterverfolgen. Und dort können Sie dann auch gleich alle anderen wichtigen Infos zur aktuellen Weltlage lesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen die neue Folge unseres Schwester-Podcasts Lohnt sich das? Unsere Hosts haben ja testweise einen nicht realen Betrag von 10.000 Euro in verschiedene Finanzanlagen investiert, um zu sehen, wie die sich eben entwickeln über die Zeit. Und in der aktuellen Folge ziehen Sie Resümee, was nun besser gezogen hat. Von Bitcoin über ETFs bis hin zu Einzelaktien von Apple und Co. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Feedback für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Ihnen die heutige Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify, Apple Podcasts oder was auch sonst, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Und wir freuen uns sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Margit Ehrenhöfer und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Und was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime.
Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und, und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.